Mehr sein als Schein. Gestern war das Wort mehr im Zentrum, das wir betrachtet haben. Heute ist mehr so das Wort sein. Ja, Alexander hat so ein bisschen dargelegt und hat im Grunde das, was ich bei mir so ankratzen wollte, hat er eigentlich vertieft und gezeigt, dass dieses Sein etwas ist, was von Anfang an Gott so wollte. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann ist dort etwas Sein drin. Nun ist dieses Sein aber nicht mit einem Schlag in voller Leuchtkraft da, sondern Gott hat es so angelegt, dass wir wachsen. Im Natürlichen, überall in der Natur haben wir das Wachstum, aber auch in unserem geistlichen Leben, in unserem Leben als Christ, in unserer Beziehung zu Gott, sind wir so angelegt, dass wir wachsen. Und so soll dass dieses Thema jetzt darum gehen, um das geistliche Wachstum. Ja, das heißt, wir machen eine Entwicklung durch. Das ist nicht so, dass wir so eine statische Beziehung zu Gott haben, sondern wir entwickeln uns weiter. So, und wenn Gott dich in seine Nachfolge ruft, dann ruft er dich so, wie du bist. Er wartet nicht einen Veränderungsprozess, bevor du sein Kind wirst, sondern so wie du bist, so ruft er dich. Aber er lässt dich nicht so, wie du bist, sondern er geht mit dir einen Weg und in diesem Weg veränderst du dich. Auch das haben wir heute schon gehört. In der Morgenandacht hat Henry das angesprochen, dass es einen Veränderungsprozess gibt und dieser Prozess ist nicht einfach eine Veränderung, sondern eine Veränderung zum Besseren und so etwas nennen wir Wachstum. Ja? Das heißt, Gott ruft dich, wie du bist, aber er lässt dich nicht so, wie du bist. Du wirst anders. Und ich habe in meinem Leben festgestellt, dass dieser Veränderungsprozess bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich schnell vorangeht. Es gibt Menschen, die haben sich ungefähr zu einer gleichen Zeit bekehrt. Der eine ist nach einigen Jahren ein Mann Gottes, auf den Gott Verantwortung legen kann. Und der andere, der kämpft immer noch mit den Anfangsproblemen. Und scheint irgendwie nicht vorwärts zu kommen. Ja, oder die eine, die ist ein Segen für ihre Umgebung. Menschen tanken in ihrer Gegenwart auf und die andere, die braucht viel Energie und Zuwendung, um überhaupt lebensfähig zu sein und ist ganz weit davon entfernt, aus ihrer Fülle anderen geben zu können. Und das, was ich beobachtet habe, ist, dass dort ein Zusammenhang besteht, nämlich zu dem, wie viel man in die Beziehung mit Gott investiert. Wie viel ich bereit bin zu geben. Menschen, die viel geben, viel investieren, wachsen schnell. Menschen, die wenig geben und wenig einsetzen, wachsen in der Regel langsamer. Es gibt noch ein paar andere Punkte. Ja, so Sünde, die man nicht lassen kann, wird immer jegliches Wachstum zunichte machen. Aber in der Regel, wenn ein gesundes Wachstum da ist, ist es doch unterschiedlich schnell. Und bevor wir uns jetzt eingehend damit beschäftigen, wie schnell und wie überhaupt, würde ich die erste Frage stellen, nämlich die Frage nach dem Warum. Das heißt, warum solltest du investieren? Was ist die Motivation? Was ist der Motor, der dich antreibt, Zeit und Energie einzusetzen, um zu wachsen? So, und schreib einfach jeder für sich, schreib einfach drei Gründe auf, warum du wachsen willst. Und wenn dir keine drei einfallen, schreib zwei auf. So, und wenn ihr gestern und heute aufgepasst habt, dann müssten euch zwei Sachen auffallen. Also zumindest ich habe in diesen zwei Tagen zwei gute Gründe schon gehört hier. Und ich habe euch die Gründe und die Motivation von Petrus, um geistlich zu wachsen, mitgebracht. Wir finden das in 1. Petrus, 1. Kapitel und dort in den Versen 3, 5 bis 8. 2. Petrus, Kapitel 1, 3 bis 8. Und ich würde ganz gerne den Abschnitt lesen und dann wollen wir in den ersten Abschnitt eintauchen. Und unter der Oberfläche so ein paar Schätze, die wollen wir heute mal heben. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die kostbaren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr durch sie Anteil bekommt, wenn ihr der Vergänglichkeit entflieht, die durch Begierde in der Welt ist. So wendet allen Fleiß daran und in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit und in der Frömmigkeit Brüderlichkeit und in der Brüderlichkeit die Liebe. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Und wir starten mit dem Zentrum. Das Zentrum ist Herrlichkeit und Kraft. Herrlichkeit und Kraft Gottes. Alexander hat eigentlich schon einige Themen wie die Galaxien und so weiter ausgeführt. Mir ist ein anderes Bild von Herrlichkeit und Kraft Gottes in den letzten Wochen groß geworden. Wer von euch hat schon mal einen Sonnenuntergang am Meer beobachtet? Könnt ihr mal strecken, wie man das hier im Süden sagt? Jawohl, fast alle. Also, ich würde das nochmal euch vor Augen führen. Und ihr habt ja dann eure eigenen Bilder, mit denen ihr das alles verbinden könnt. Ja, so bei so einem Sonnenuntergang färbt sich der Himmel in den Farben von Orange bis Purpurrot. Und diese Farbe spiegelt sich im Wasser. Und das Wasser ist halt nicht klar wie ein Spiegel, sondern ist unterbrochen von Wellen. Das heißt, diese Farben von Orange bis Purpurrot, die werden gemischt von dem Dunkelblau, von dem Blaugrün des Meers, vom Weiß der Gischt. Und man schaut auf eine Bewegung von Farben, die schon sehr großartig ist. Und wenn man dann den Geruch des Meeres, die Geräuschkulisse der Brandung und der Möwen dazu nimmt, ist das einfach ein Bild, das uns überwältigt. Und all das ist nicht zufällig entstanden. Ist nicht so, dass Gott gesagt hat, oh ja, ist ja interessant, wie das aussieht. Sondern er hat das so geplant. Er wollte das haben. Er wollte, dass wir eines Tages dastehen, das sehen und überwältigt sind von seiner Herrlichkeit und Kraft. Er hat irgendwelche Partikel in den Himmel gelegt, die beim Sonnenuntergang den Himmel so färben, wie er gefärbt ist. Er hätte das ja so machen können, wie wir das Licht ausschalten. Es ist hell und tack, dann ist es dunkel. Aber er wollte das so haben, dass wir jeden Abend eine andere Farbe am Himmel sehen. Und er hat das so gemacht für uns, damit wir es sehen, für dich, damit du es sehen kannst. So, und wenn die Sonne auf das Meer strömen sich Wolken, und es formt sich nicht eine Sorte Wolken, ja, es formt sich der Cumulus Nimbus und der Cirrostratus und 100 andere Wolkenformen und Wolkenformationen, vielleicht sogar 1000, ich habe keine Ahnung. Aber es ist auch jedes Mal anders. Und die Wolken sind unterschiedlich hoch und haben unterschiedliche Eigenschaften. So, warum hat er das gemacht? Er könnte doch nur eine Sorte Wolken machen. Nein, er hat hunderte gemacht. Und dann hat er irgendwelche andere Partikel in die Atmosphäre hineingelegt, dass wenn diese Wolken an diese Partikel kommen, das Wasser dort kondensiert, runterfällt. Und dann formen sich Bäche. Das kleine, dann größere und große Ströme, auf denen Schiffe fahren können, die dann mit riesigen Delten ins Meer münden. All das und was wir vorhin gehört haben, die ganzen Galaxien und Galaxiehaufen, hat er gemacht, damit wir durch das Teleskop vor seiner Herrlichkeit und Macht. Er hat das alles für uns gemacht, für dich und damit wir es sehen und diese Herrlichkeit in uns groß wird. Und wenn du durch die Natur gehst, kannst du still stehen bleiben, das anschauen und niederfallen vor seiner Herrlichkeit und Macht. Und durch diese Herrlichkeit und Macht hat er uns berufen. Und auch diesen Gedanken haben wir heute schon mehrfach gehört. Als Gott das erste Mal auf dieser Erde den allerersten Sonnenuntergang am Meer gesehen hat, dann hat er gesagt, das ist sehr gut. Es gab noch gar keinen einzigen Menschen, der das sehen konnte. Aber wir wissen, dass schon da und sogar noch lange, lange davor hat er mich gekannt und jeden von euch. Und er hat uns geliebt und er hat uns gewollt. Und auch da haben sowohl Henry als auch Alexander den Punkt angesprochen und ich möchte noch einmal in diese Kerbe hauen. Gott hat dich so gewollt, wie du bist. Und wenn du das nächste Mal vor dem Spiegel stehst und dich selber hasst und hässlich findest, wenn du unzufrieden bist mit deinem Gewicht oder mit deinen Haaren oder mit deinem Pickel, musst du daran denken, dass er dich so, wie du bist, gewollt hat. Und er liebt dich so, wie du bist. Er liebt, obwohl er deine dunkelsten Geheimnisse, obwohl er deine Macken am besten kennt, liebt er dich trotzdem. Und hier ist eine Wespe auf meinem Arm. Er liebt dich selbst, wenn du nichts von ihm wissen willst. Er liebt dich, wenn du so ein laues Christenleben führst. An den Sonntagen und vielleicht auch zu den Jugendstunden in die Kirche gehst und ansonsten dich irgendwelche anderen Dinge viel mehr interessieren als er. Und obwohl er zornig ist darüber, dass du dein Auto oder was auch immer mehr liebst als ihn, liebt er dich mit einer unendlich großen Liebe. Und du kannst nichts tun, um diese Liebe kleiner zu machen. Und du kannst nichts tun, um diese Liebe größer zu machen. Seine Liebe, und sie ist so überwältigend groß, dass sie nicht größer werden kann. Er hat dich gerufen. Und wenn du gekommen bist, dann hat er alles dir geschenkt, was zu einem Leben in Fülle nötig ist. Was zu einem Leben und Frömmigkeit, sagt das die Luther-Übersetzung, oder Gottseligkeit, sagen das andere Übersetzungen, was zu einem heiligen Leben nötig ist, hat er dir gegeben. Er bereitet das alles vor dir aus. Und wie ich schon gesagt habe, aus Liebe zu dir, die so groß ist, dass sie nicht wachsen kann. Stell dir vor, er hat dich geliebt, lange bevor die Erde geschaffen wurde. Er hat dich geliebt, als er die Erde geschaffen wurde. Er hat sich gefreut mit deinen Eltern, als du endlich geboren wurdest. Er war da und hat deinen Eltern über die Schultern geschaut, als du deine ersten Schritte getan hast. Er war da, als du sprechen gelernt hast. Er war dabei, als deine Einschulung da war. Und seine Engel haben gejubelt, als du dich bekehrt hast. Und er breitet all das, was du zum Leben brauchst, vor dir aus. und seine Liebe zu dir ist vollkommen. Aber deine Liebe zu ihm und meine Liebe zu ihm ist nicht vollkommen. Unsere Liebe zu ihm kann wachsen. Und das ist das, was er sich wünscht, weil er dich liebt. Liebe sehnt sich immer nach Gegenliebe. Und weil er dich liebt, wünscht er, dass du ihn liebst. Und er wünscht, dass diese Beziehung tiefer wird. Er wünscht, dass diese Liebe größer wird. Er hat von seiner Seite alles getan. Er hat dir alles hingelegt. Und die Frage ist, wie viel gibst du? Und das ist genau das, worum es beim geistlichen Wachstum geht. Es geht nicht um eine Entwicklung von ihm, es geht um eine Entwicklung von mir. Es geht um eine Entwicklung von dir in der Beziehung zu ihm. Dass wir ihn mehr und mehr lieben, dass wir ihn mehr und mehr erkennen und in dieser Erkenntnis er uns so groß und lieb wird, dass unsere Liebe wieder zu ihm größer wird und das Verlangen gibt, mehr von ihm zu erkennen. Und hier sagt er, dieser Vers, dass von seiner Seite ja alles gegeben ist und sogar noch mehr. Er hat uns die größten Verheißungen gegeben. Er hat uns Anteil gegeben an der göttlichen Natur. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der das Feuer der Liebe zu ihm entfacht und mehr und heißer machen will. So, von seiner Seite ist alles gegeben. Er bietet uns das an. Und an ihm liegt es nicht, ob du schnell oder langsam wachsen kannst. Es liegt an dir, wie viel du bereit bist zu geben, wie viel du bereit bist zu nehmen. Und jetzt wird es auch klar, warum manche schneller wachsen als andere. So. Fassen wir zusammen. Weil der das Universum geschaffen hat und die Erde mit all ihrer Schönheit, weil der König aller Könige und der Herr aller Herren dich liebt, dich gesehen hat und dich gerufen hat in seine Nachfolge und dich zu seinem Kind gemacht hat, weil er alles, was von seiner Seite möglich ist, dir gegeben hat und anbietet und verheißt, liegt es an dir, wie du wachsen willst. Vielleicht nochmal den Schluss, den ich jetzt nicht genau angeschaut habe. Jeder von uns hat Wünsche. Und manche Wünsche sind so stark an Emotionen gekoppelt, dass man sie dann Begierden nennt. Und häufig sind es Wünsche und Begierden nach materiellen Dingen. Nach einem neuen Handy oder nach einem neuen Auto oder nach einem bestimmten Menschen. Oder es sind nicht materielle Dinge. Der Wunsch, an irgendeinen Ort zu reisen, an dem man noch nicht war, von dem man viel Gutes gehört hat. Der Wunsch, eine bestimmte Serie auf Netflix zu Ende zu schauen. Der Wunsch nach Anerkennung und Status innerhalb einer Gruppe. So, hier ist alles, womit wir uns Tag ein und Tag aus beschäftigen, was unsere Gedanken bewegt, was unsere Wünsche und Sehnsüchten sind. Und hier ist alles das, was Gott uns anbietet. Und das ist die Motivation von Petrus zu sagen, wenn ich das vergleiche, das, was ich hier sehe, und was mich tagtäglich beschäftigt und das, wenn ich mir klar mache, wer mir das anbietet, was er mir anbietet, das ist die Motivation, mich zu ihm zu drehen und zu ihm loszulaufen und in diesem Lauf alles zu geben. Die Motivation von Petrus. Und hier in diesem zweiten Abschnitt, den werde ich jetzt nicht zerlegen und auslegen, das überspringe ich jetzt einfach und komme direkt zu der Anwendung, weil ich habe für euch 17 Ideen mitgebracht, wie ihr wachsen könnt. Ja, nachdem klar ist, dass Einsatz von dir nötig ist, damit du geistlich wachsen kannst, möchte ich euch Wege aufzeigen, wie das geht mit diesem Einsatz. So, das heißt, wenn du geistlich wachsen willst und motiviert bist von dieser Liebe, von der wir heute schon seit heute Morgen gehört haben, dann gibt es zwei Punkte, an denen du nicht vorbeikommst. Das ist die Bibel und das ist das Gebet. Und ich habe das schon häufig hier in den Jugendbibeltagen gesagt, Bibel lesen und beten, Bibel lesen und beten, Bibel lesen und beten. Das sind die zwei Dinge. Und es gibt keine Abkürzung. Das ist der Weg, wie wir zu Gott kommen. Und ich habe erst dieses Jahr gelernt, und das ist irgendwie so unglaublich, dass ich seit über 20 Jahren Gott diene, und das dritte Element, was genauso wichtig ist wie Bibel lesen und beten, nicht verstanden habe. Und erst dieses Jahr ist mir klar geworden, es gibt ein drittes Element, das wir genauso brauchen wie Bibel lesen und beten, um geistlich zu wachsen. Und das ist das Dienen. So, wenn ich die Worte Bibel lesen und Gebet sage, dann denken die meisten wahrscheinlich an die Morgenandacht. Und ich habe festgestellt, wenn ich mit jungen Menschen rede und das Wort Morgenandacht sage, dass ich bei ihnen Gefühle auslöse. Und zwar nicht positive. Ja, sondern da meldet sich irgendwie das schlechte Gewissen, Schuldgefühle werden wach und solche Sachen. Und ich will das gar nicht eigentlich, wenn ich sage Bibel lesen und beten, aber irgendwie passiert das regelmäßig. Und wenn das bei dir auch so ist, möchte ich das heute ändern. Am besten für immer. Und deshalb 17 Möglichkeiten zu wachsen. Fangen wir mit dem ersten an. Eine Stunde für Gott. Ich weiß nicht, wer es von euch schafft, eine Stunde lang zu beten. Dabei ist es gar nicht so schwer. So, als erstes musst du dir diese Stunde vornehmen. Eine Stunde passiert nicht von alleine, dass du dann eine Stunde hast, von der du nicht weißt, was du machen sollst. Also vielleicht passiert es bei einem oder anderen, aber bei mir passiert das nicht. Die Stunde muss ich mir blocken im Kalender und eintragen. Und diese Stunde muss ich häufig verteidigen, weil dann kommen Leute und wollen zu der gleichen Zeit irgendwas von mir. Und dann muss ich sagen, da habe ich schon einen Termin. Da habe ich schon eine Verabredung. So, und so könnt ihr das auch betrachten, nämlich eine Verabredung mit Gott. So, und man kann diesen Termin verschieben, wenn irgendwie was ganz, ganz Wichtiges reinkommt, was man da irgendwie nicht ändern kann. Aber bei meisten Dingen kannst du ohne zu lügen sagen, dass du schon verabredet bist zu diesem Termin. Weil du bist mit Gott verabredet. Und ich mag die Idee von Hans-Peter Reuer, mit Gott einen Spaziergang zu machen oder mit Gott einen Kaffee zu trinken. So, geh in dieser Stunde raus oder, wenn du nicht so für Spazierengehen bist, setz dich in ein Café, bestell dir ein Cappuccino und stell dir vor, gegenüber sitzt Jesus. Und dann rede mit ihm, so wie du mit einem Freund, der dir gegenüber sitzt, reden würdest. So, du kannst mit einem Bekenntnis beginnen. Ich habe hier einen sehr schönen Gedanken, den ich einfach vorlesen möchte, weil ich das gar nicht so gut wiedergeben kann.
Wenn du nur vorgibst, dich an Gott zu freuen oder ihn zu lieben, dann weiß er das. Du kannst ihn nicht täuschen, versuch es gar nicht erst. Sag ihm stattdessen, wie du dich fühlst. Sag ihm, dass er in deinem Leben nicht das Wichtigste für dich ist und dass es dir leid tut. Sag ihm, dass du lauwarm warst und dass du diesen oder jenen Freund ihm immer wieder vorgezogen hast. Sag ihm, dass du dich von ihm verändern lassen willst, dass du dich danach sehnst, dich aufrichtig an ihm zu erfreuen. Sag ihm, dass du wahre Zufriedenheit und Freude in der Beziehung zu ihm erleben willst. Sag ihm, dass du ihn mehr als alles andere auf dieser Erde lieben willst. Sag ihm, dass du das Reich Gottes auf der Erde als so kostbar erachten willst, dass du bereit bist, alles zu verkaufen, um es zu erlangen. Sag ihm, was dir an ihm gefällt, was du schätzt und was dir Freude bereitet. Und das ist ein Punkt zum Starten. Wenn du tatsächlich von Schuldgefühlen geplagt wirst und weißt, okay, ich lese viel zu wenig, ich bete viel zu wenig, dann block dir diese Stunde, setz dich hin und fang dann an, ehrlich einfach vor ihm auszubreiten, was in deinem Herzen ist. Fang an, ihn zu bitten, dir diese Sehnsucht nach ihm zu geben. Du kannst in dieser Stunde mit ihm über deine Eltern sprechen, über deine Geschwister, über das, was du an ihnen schön findest oder über das, was dich nervt und ärgert. Du kannst ihm deine Träume erzählen in dieser Stunde. Erzählen, was du dir wünschst. Fragen, was er davon hält. Erzähl ihm, was du an ihm magst. Bedanke dich bei ihm für das, wo er dir geholfen hat, wo er dich bewahrt hat, wo er dich beschenkt hat. Erzähl ihm von dem letzten Gottesdienst, was dir gefallen hat oder was dich geärgert hat. Oder wenn du dich nicht mehr erinnern kannst, was im letzten Gottesdienst war, dann erzähl ihm das auch. Bitte ihn, dass er dir hilft, beim nächsten Gottesdienst etwas mitzunehmen. Frag ihn, wenn du etwas nicht verstehst, was im letzten Gottesdienst gesagt wurde, lass dir das von ihm erklären. Und du wirst feststellen, dass eine Stunde mit Gott sehr schnell vorbeigeht. Punkt 2. Besuche deine Großeltern. Also wenn deine Großeltern noch leben, vor allen Dingen bei euch in der Nähe leben, kann ja sein, dass sie irgendwo im Norden oder im Süden oder im Osten oder im Westen sind, dann plan einen Besuch bei ihnen ein. Und wenn deine Großeltern nicht in der Nähe sind, dann such dir einfach ältere Geschwister, ein älteres Ehepaar aus der Gemeinde und plan einen Besuch bei denen ein. Und such dir einen freien Abend in der Woche aus oder mach dir einen Abend frei, wenn keine freien Abende in der Regel da sind. Und melde dich ein paar Tage vorher schon mal telefonisch an. Dann freuen sie sich schon mal 2 Tage darüber, dass du kommst. So, und vielleicht geht es dir dann so wie mir, dass du dann da sitzt und nicht weißt, was du reden sollst. Mach's einfach, erzähl einfach, was an dem Tag so los war, in der Schule oder im Studium oder auf der Arbeit. Und weil das interessiert sie. Man denkt immer, okay, was interessiert sie, was da bei uns in der Schule los ist? Aber das ist nicht wahr. So, und frag sie, wie es war, als sie in der Schule waren, als sie ihre ersten Job hatten und angefangen haben zu arbeiten. Wie das war mit ihrem ersten Chef oder mit ihrer Lehrerin. Und ich verspreche dir, du wirst an diesem Abend mit einem vollen Herzen nach Hause fahren. Punkt 3, lerne einen Psalm auswendig. So, vielleicht liest du morgens oder abends in deiner Bibel 1 Kapitel oder vielleicht sogar 2 oder vielleicht sogar 4 als Fortsetzung. So, und wenn du das nicht machst, solltest du das dringend machen. Das ist sehr, sehr sinnvoll, die Bibel als Vorlesung
zu lesen, als Fortsetzung zu lesen. So, aber du kannst für einen Tag oder für zwei Tage oder für eine Woche eine Unterbrechung machen und dann in dieser Woche jeden Tag, jeden Morgen mehrfach einen Psalm lesen, bis du den zum Ende der Woche auswendig kannst. Ja, so, du kannst einfach einen Psalm nehmen. Psalm 1 ist gut, Psalm 23 ist gut, Psalm 121. So, oder die letzten fünf Psalme, so Psalme, wo gelobt wird. Ups, meine Batterie ist leer. Genau, nimm die Psalme vor. Und ich habe bei einem russischen Klavierspieler einen witzigen Trick gelernt. Er hat gesagt, fängt immer das Lernen von hinten an. Ja, so, das heißt, lerne erstmal den letzten Vers auswendig, dann den Vers davor, dann den Vers davor. Hier, wir können das hinstellen. Ja, so, das ist so, er sagt, das ist so wie nach Hause kommen. Man fängt immer vorne an und dann zum 100. Mal sagt man das auf, wenn man Gedicht auswendig lernt, ja, das, was vorne ist, und das Schluss, das ist immer irgendwie so holprig. Fang von hinten an zu lernen, weil der Anfang ist sowieso einfach und der Schluss ist wie nach Hause kommen. So, und mach das morgens, setz dir einen Wecker in deinem Handy am Nachmittag, wo du keine Termine hast und dieser Wecker niemanden stört, und versuch dann am Nachmittag aus dem Kopf das, was du zusammenkriegst, nochmal aufzusagen, um das nochmal aufzufrischen. So, wenn du einmal im Monat das machst, jeden Monat einen Psalm auswendig lernst, dann hast du in 10 Jahren 60 Psalmen in deinem Kopf gespeichert. So, und das ist alles, also alles, was wir auswendig lernen, das ist ein ganz wichtiges Thema, Bibelverse auswendig lernen. Also wir machen das irgendwie immer wieder in der Sonntagsschule und dann in der Jugend flacht das ab. Also ich weiß nicht, vielleicht gibt es Gemeinden, wo das dann immer wieder praktiziert wird, aber so die, wo ich das kenne, dann hört es auf. Aber mach es weiter und mach nicht nur einzelne Verse, sondern ganze Psalmen. Das ist Gottes Wort, das in deinem Herzen ist, an das Gott dich erinnern kann, durch das Gott zu dir reden kann. Punkt 4, singen. So, wir haben heute Morgen einen kennengelernt. Es gibt Menschen, die sind musikalisch, die lieben Musik. Ich nicht so, ich bin mehr so für Prosa, Geschichten, Briefe. Aber es gibt Menschen, die haben einen Zugang zur Musik. Und diese Menschen finden ihren Zugang zu Gott über Musik. So, und du kannst ausprobieren, ob du dazugehörst. Vielleicht weißt du das gar nicht. Und bist auch so ein Mensch, der zwar noch kein Instrument gelernt hat und doch Musik mag. So, und ich habe das, ich habe in meinem Leben Menschen kennengelernt, die irgendwie einen viel leichteren Zugang über Musik zu Gott haben als über Stille. Für mich, ich brauche mehr Stille mit Musik. Es gibt vielleicht so 2, 3 Momente in meinem Leben, wo ich mich erinnern kann, wo Gott durch die Musik mich angesprochen hat und mich in ein besonderes Gebet gebracht hat. Aber meistens brauche ich Stille, um meine Gedanken zu konzentrieren. Aber wie gesagt, es gibt Menschen, die können das mit Musik viel, viel besser. So, probier es aus. Mach eine Playlist mit den 5 bis 10 Lieblingsliedern, die du hast. Es gibt klassische, schöne Lieder, es gibt neue, schöne Lieder und es gibt auch vielleicht Mix aus beidem. So, was dir besser liegt. Und dann hör dir das an. Die meisten geistlichen Lieder transportieren tiefe Inhalte. Viele Lieder sind als Gebete geschrieben. Und das sozusagen, das, woraus unsere Lieder entstanden sind, die Psalmen, das sind Gebete und Lieder Israels. So, und lass dich einfach von diesen Wahrheiten, die dort drin sind, berühren. Wenn du allein zu Hause bist, dreh die Musik auf und sing lautstark mit. Wenn du nicht alleine bist, nimm Kopfhörer. Ich fahre manchmal im Auto und drehe die Anlage auf und sing aus voller Kehle mit. So, und lass dich von der Melodie mitnehmen, lass dich von den Worten mitnehmen. Manchmal singe ich das ganze Lied durch und das bewegt mich. Und manchmal gibt es in diesem Lied eine Phrase, an der ich stehen bleibe und ich höre auf zu singen und mein Herz erhebt einfach sich vor Gott, weil Gott mir das, was in diesem einen Halbsatz gesagt wurde, so groß und lebendig gemacht hat. So, und glaub mir, Gott freut sich über dein Singen, selbst wenn du kein so guter Sänger bist, genauso wie er sich über das perfekte Singen der Engel freut. So, und du kannst mit dem Text des Liedes Gebete an Gott richten. Und manchmal, so wie bei mir, hörst du auf zu singen und betest mit Tränen in den Augen zum Gott, weil er deine Seele im tiefsten Inneren berührt hat. So, und ich möchte euch noch einen Abschnitt vorlesen. Gott sehnt sich danach, dass wir so auf seine außergewöhnliche, unendliche Liebe reagieren. Nicht mit einer oberflächlichen, stillen Zeit, geplagt von Schuldgefühlen, sondern mit einer echten Liebe, die sich in unserem Leben ausdrückt. So wie mein kleines Mädchen jeden Abend in die Auffahrt hinausläuft, um mich zu drücken, weil sie mich liebt. Und ich kenne das auch, wenn ich nach Hause komme und unsere Kinder zu mir laufen. Die machen das nicht, weil ich denen gesagt habe, ihr müsst, wenn ich nach Hause komme. Ja, und es ist nicht ein Gehorsam, den ich eingefordert habe. Und ich freue mich sehr, wenn sie gehorsam sind. Und ich bin manchmal auch ärgerlich, wenn sie nicht gehorsam sind. Aber das hier ist echte Liebe. Und danach sehnt sich Gott. Und wenn dein Zugang, um zu ihm zu laufen und sich in seine Arme zu werfen, Musik ist, dann mach es mit Musik. Ermutigung. Ermutigung ist ein weites Feld und ich habe hier einfach ein ganz konkretes Beispiel für euch, wie ihr ermutigen könnt. Und zwar, vielleicht hast du einen Freund oder eine Freundin, mit der du eng befreundet warst und mit der ihr viel gespielt habt, als ihr klein wart, in der Schule wart, in der Grundschule wart. So, und vielleicht habt ihr euch jetzt aus den Augen verloren, vielleicht sind sie woanders hingezogen, vielleicht habt ihr euch aber so einfach auseinandergelebt und habt nicht mehr Kontakt miteinander. Dann nimm erstmal ein Blatt Papier und erinnere dich, schreib auf, was ihr Schönes erlebt habt. Schreib auf, was du in dieser Zeit, in letzter Zeit erlebt hast, wo du dir wünschtest, diese Person wäre dabei gewesen. So, vielleicht kommt manchmal vor, gibt es Dinge, die in Ordnung gebracht werden müssen und dass der Kontakt abgebrochen ist und dass ihr euch auseinandergelebt habt, irgendwo einen Grund hat, irgendwo eine Verletzung bei dir oder bei ihr. So, und dann, vielleicht hast du noch einen Kontakt von ihr, eine Adresse, E-Mail, Handynummer. Wenn nicht, kann man das meistens relativ einfach besorgen, weil man kennt jemanden, den man kennt. Und dann hast du den Kontakt. So, und dann kannst du eine WhatsApp-Nachricht schreiben, eine E-Mail, vielleicht ganz oldschool mit Papier und Tinte. Oder, wenn du nicht so der Typ bist zum Schreiben, dann kannst du anrufen. Sag, dass du an diese Person gedacht hast. Erzähl von den Erinnerungen. Frag, was er oder sie gerade macht, wie es geht. Ja, frag, ob du für sie beten kannst in irgendeiner Art und Weise. So, und wenn der andere gläubig ist, dann sag ihm deine Gebetsanliegen mit. Sag ihm, was dich bewegt. Wenn ihr telefoniert, könnt ihr auch zusammen am Telefon beten. So, und wenn du geschrieben hast und die Person antwortet, überlege, wie du sie gezielt ermutigen kannst. So, und vielleicht macht auch ein Treffen einen Sinn. Was ich festgestellt habe, alte Freundschaften wieder aufleben zu lassen, ist eine Ermutigung. Ein alter Freund, der plötzlich auf einen zukommt, ist eine Ermutigung. Und mach es. Sei eine Ermutigung. Sechster Punkt. Gute Bücher lesen. Es gibt Bücher, die sind Schund. Es gibt Bücher, die sind das Papier nicht wert, auf dem sie gedruckt worden sind, ohne dass sie jetzt irgendwie inhaltlich schlecht, sondern dass sie wertlos sind. Und es gibt aber richtig gute Bücher, Bücher, die Lust machen auf Bibellesen, Bücher, die Lust machen auf Beten. Ich habe oft Bücher, wo ich lese und ich kann einfach nicht mehr weiterlesen, weil das, was ich da gelesen habe, mich so stark bewegt, dass ich irgendwie zu Gott kommen muss. Bücher, die für mich einen neuen Blick aufgetan haben für die Schrift. Gedanken und Auslegungen von Bibelversen, die ich nie so gesehen habe, die mich ermutigt haben. So, wir haben gute Bücher in der Gemeinde Gottes-Tradition, wenn ihr so durch alte Regale vielleicht durchschaut, von Bruder Ohr gibt es, Weide für Lämmer und so ein paar andere Bücher, wo gerade für junge Leute, für junge Christen sehr viele Gedanken, Anregungen und Ermutigung sind, die uns helfen, zu wachsen und näher zu Gott zu kommen. Wahrscheinlich mehr als meine 17 Punkte. So, und es gibt auch neue Bücher, die gut sind. Mich beschäftigt seit einiger Zeit dieses Thema Nachfolge. Was bedeutet das, Christus nachzufolgen? Ich habe eine relativ konkrete Vorstellung, was es bedeutet, Christus nachzufolgen in einem Land, in dem Christen verfolgt werden. Aber was bedeutet es, Christ zu sein und Christus nachzufolgen in einem Land, in dem wir Wohlstand haben? Ich habe hier zwei Bücher mitgebracht, für die ich Werbung machen möchte. Einmal Francis Chan, Eine vollkommen verrückte Liebe, und einmal David Platt, Keine Kompromisse. So, für mich ist das die Speerspitze, das Beste, was ich jemals zu diesem Thema Nachfolge gelesen habe, die ganz aktuell die Probleme unserer Zeit aufgreifen und zeigen, wie wir in unserer heutigen Zeit ein Licht sein können, ein Unterschied sein können, wo wir in unserer heutigen Zeit tatsächlich sein können und nicht nur Schein sind. So, vielleicht interessiert euch aber ein anderes Thema, nicht das Thema Nachfolge, so wie es mich interessiert. Ja? Und es gibt andere Bücher, Bücher übers Gebet, Bücher übers Bibellesen, Bücher, die Antworten geben auf viele Fragen, die ihr vielleicht in der Schule gestellt bekommt zum Glauben, auf die ihr selbst keine Antworten wisst. So, vielleicht hast du ein Buch geschenkt bekommen, das schon ziemlich lange bei dir irgendwo im Regal rumliegt. Dann nimm es zur Hand, lies es. Ich habe letztens jemand gehört, der hat gesagt, es gibt so gute Bücher, weil selbst wenn du sie nicht lesen willst, dann leg sie einfach auf dein Kopfkissen, dass du den Titel jeden Abend wenigstens siehst. So, vielleicht macht es dann Lust zum Lesen. So, und wenn du nicht weißt, es gibt, glaube ich, in jeder Gemeinde Menschen, die gern lesen und die viel lesen. Frag sie nach einem guten Buch, zu einem bestimmten Thema. Die haben meistens eine gute Idee. Ein Thema, das dich interessiert. So, und wenn du niemanden kennst, kannst auch mich fragen. Ich habe da so ein paar gute Bücher gelesen. Ein Gedanke, den wir gestern schon mal in der Einleitung kurz angeschnitten haben. Also Fasten im Allgemeinen ist ein wichtiges Element für das geistliche Wachstum. So, und ich möchte hier gar nicht auf das Fasten eingehen. Könnte man eine ganze Predigt halten. Wie wichtig, was ich festgestellt habe, Menschen, die regelmäßig fasten, sind diejenigen, die am schnellsten im Geistlichen gewachsen sind. Und ich habe das so ein bisschen auf die Jugend zugeschnitten, weil ich glaube, wichtiger als gutes Essen ist ein gutes Handy für viele Leute. beziehungsweise die richtigen Apps auf dem Handy. Wir verbringen mehr Zeit mit unserem Handy als beim Essen. So, und wenn wir zurück nochmal zum Fasten gehen, der neutestamentliche Gedanke des Fastens ist, dass unsere Sehnsucht und unser Gebet damit anfängt: Herr, mehr als Essen will ich dich. Wenn ihr fastet und hungrig seid und an einer Dönerbude vorbeikommt und dieser Geruch euch in die Nase steckt, sagst du: Herr, mehr als diesen Döner will ich jetzt dich. Fasten drückt unsere Sehnsucht nach Gott aus. So ist es. Das heißt, nicht in erster Linie fasten, um etwas zu bekommen. Ja, ich will was ganz Besonderes haben, also fange ich an zu fasten, um das zu kriegen. Sondern das Besondere, was ich kriegen will, ist er selber. Und das kann man genauso mit dem Handy machen. So, wie gesagt, ich glaube, dass es für manche von euch einfacher ist, 2 Tage auf das Essen zu verzichten, als 1 Tag auf das Handy zu verzichten. Aber mach das mal. Fang am Abend an. Also am Abend heißt nicht um 11, sondern um 8. Und schließ das Handy oder leg das einfach in eine Schublade und lass es da bis zum nächsten Abend um 8 liegen. Und jedes Mal, wenn deine Hand in die Tasche oder in die Handtasche oder wo auch immer nach dem Handy greifen will und feststellt, ups, das ist nicht da, ist der Moment, wo du sagen kannst: Herr, ich will dich. Jedes Mal, wenn du in einer Situation bist, wo du dein Handy rausholen würdest und deine Zeit mit irgendetwas vertreiben würdest, bring die Sache zu Gott. Jedes Mal, wenn du dich fragst, wie geht's dem und du bei Facebook gucken willst, was bei ihm so los ist, bete für diesen Menschen. Wenn du in der Bahn oder im Bus sitzt und die normalerweise dein Handy rausholen würdest und damit irgendwas machen würdest, schau dir die Leute, die dir gegenüber sitzen, an und bete für sie. Vielleicht sind es Menschen, für die bisher noch nie jemand gebetet hat. Und du bist der Erste, der zu Gott ein Gebet richtet für diesen Mensch, der vor dir da sitzt. Ich habe das schon in den vergangenen Jahren gesagt, das ist so ein Riesenvorrecht, dass wir haben, dass unsere Großeltern und unsere Eltern für uns gebetet haben und tausendfache Gebete für uns geschickt haben, bevor Gott uns zu sich geholt hat. Und es gibt Menschen auf diesem Planeten, für die hat noch nie jemand gebetet. Menschen, die mit euch in der Bahn sitzen, die Menschen, die mit neben euch in der Schule an der Bank sitzen. Und vielleicht wirst du in der Ewigkeit erfahren, dass dieser Mensch sich bekehrt hat, weil Gott dein Gebet erhört hat, damals in der Bahn, als du dein Handy zu Hause gelassen hast. So, und wenn man den Statistiken glauben kann und euer Handyverhalten etwa so ist wie beim Durchschnitt der jungen Menschen, dann gewinnt ihr am Tag 3 bis 4 Stunden fürs Gebet. 3 bis 4 Stunden Zeit mit Gott, Zeit, in denen ihr wächst. Der Dienst an den Geringsten. Hat Nico gestern schon eigentlich einiges dazu gesagt, deswegen kann ich das hier relativ kurz machen. So, in unserem Sozialstaat mit seinem engmaschigen Versicherungsnetz gibt es trotzdem Menschen, die durch diese Maschen fallen. Menschen, die arbeitslos und wohnungslos sind und auf der Straße leben. Und wir hatten gestern mit Paul kurz darüber gesprochen, das, was diesen Menschen irgendwie am meisten wehtut und was in der Geschichte, die Nico erzählt hat, auch sauber rausgekommen ist, den Menschen tut es nicht weh, dass sie so arm sind und nichts zu essen haben und nicht wissen, was sie heute Abend essen oder trinken sollen. Ihnen tut am meisten weh, dass die Menschen, die an ihnen vorbeigehen, sie nicht beachten und ihnen nicht mal Hallo sagen. Ändere das. Diese Menschen haben alle eine Geschichte. Menschen, die hatten Familie gehabt, die haben Kinder gehabt. Und dann ist etwas passiert und dann haben sie angefangen zu saufen. Und dann ist alles zusammengebrochen und dann sind sie da gelandet, wo sie jetzt gelandet sind. Und die versuchen, ihre Probleme mit Alkohol runterzuspülen. Und funktionieren tut es ja auch nicht. So, und du kannst nach einer Organisation googeln in deiner Stadt, die diesen Menschen hilft. Nico hat die Tafel erwähnt. Vielleicht gibt es andere Organisationen, die sich darum kümmern. So, wenn du nicht alleine losziehen willst, schließ dich doch jemand anderen Leuten an, die einen Dienst tun an denen, die in unserer Gesellschaft ganz, ganz unten stehen, am meisten verachtet sind. Oder du ziehst alleine oder mit Freunden los, so wie Nico das gesagt hat. Thermoskanne, Kaffee, ein paar geschmierte Brote. Ein paar Brote, die mit Liebe geschmiert sind, mit einem Salatblatt drauf und Gurke. So, und es geht nicht darum, dass sich diese Menschen bekehren. Es geht nicht darum, dass du diesen Menschen predigst, sondern gib ihnen etwas von der Liebe, die du von Gott bekommen hast. Schenk ihnen Liebe. Lass sie spüren, dass es jemand gibt, der sie wertachtet und der sie liebt. Punkt 9. Erstell eine Dankesliste. Hat jemand von euch schon mal versucht, ein Gebet zu beten, in dem er nichts bittet, sondern nur dankt? Also ich habe festgestellt, ich habe es die ersten 3 Male nicht geschafft. Man ist so gewohnt, von Gott etwas zu bitten, dass man zwar mit Danken anfängt und dann habe ich mich erwischt, ups, jetzt habe ich was gebeten, ich wollte doch nichts bitten, ich wollte nur danken. Deshalb nimm einfach eines Morgens oder eines Nachmittags ein Blatt Papier und schreib die 100 Dinge auf, für die du Gott dankbar bist. So, klingt zwar nach einer großen Zahl, ist aber gar nicht so groß. Ganz anfangen mit Sachen, die Gott dir geschenkt hat. Wie zum Beispiel eine Schulbildung, die nichts kostet und ziemlich gut ist. Du kannst Erfahrungen aufschreiben, die du mit ihm gemacht hast. Du kannst Menschen aufschreiben, die er in dein Leben gestellt hat und die dir zum Segen geworden sind. Du kannst die Gebetserhörungen aufschreiben, die von letzter Woche oder die vor 2 Jahren. So, schreib nicht nur das auf, was er gemacht hat, schreib auf, was er ist und für was du dankbar bist. So, mach dir Gedanken. Inwiefern bist du ihm dankbar für seine Ewigkeit? Für seine Treue? Geh seine Eigenschaften durch und schreib auf, wofür du dort dankbar bist. So, und wahrscheinlich wirst du nicht an einem Tag damit fertig. Dann nimm die Liste an einem anderen Tag wieder auf. Und das hilft dir, Gebete zu beten, in denen du einfach nur dankst. Und das ist auch etwas, worüber er sich freut. Und lass diese Gedanken, die dir dort groß geworden sind, in deine Gebete einfließen, wenn du zu Hause in der Andacht oder in der Gebetsstunde in der Gemeinde betest. Punkt 10, klassisch Bibelverse auswendig lernen. Also ich hatte vorhin gesagt, einen ganzen Psalm, aber was auch gut ist und Sinn macht, sind immer wieder Bibelverse auswendig lernen. So, und fang jetzt damit an und hör nie damit auf. Das ist so der Tipp, den ich euch geben möchte. Lass es zu einer lebenslangen Praxis werden, dass du Stellen auswendig lernst. Dann ist das nicht, ja, irgendwie heißt das so oder so, sondern du weißt genau, wie es heißt, weil du es auswendig gelernt hast. Nimm am besten eine Bibelübersetzung, also dass du nicht sozusagen regelmäßig springst, sondern aus einer Bibelübersetzung und lern sie dort auswendig. So, du kannst mit einfache Verse auswendig lernen. Ja, Matthäus 6, 7 und 8. So, bittet, so wird euch gegeben. Ja, jetzt, wenn man hier vorne steht, dann vergisst man die ganzen Sachen. Suchet, so werdet den Vierfirn, klopfet an, so wird es euch aufgemacht. Ne? Denn wer da bittet, empfängt. Wer da sucht, der findet. Wer da anklopft, dem wird aufgetan. Oder Matthäus 7, Vers 12. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Es gibt eine App, die heißt Remember Me. Ich wollte das nochmal nachgucken, habe nicht mehr nachgeschaut. Für Google ist das definitiv kostenlos, für die Apple-Geräte kostet das, glaube ich, 3 €. Aber das sind die besten 3 €, die ihr investieren könnt heute. Ihr gebt dort einfach nur die Stelle an und der kennt aus der Online-Bibel alle Übersetzungen und der holt automatisch in der richtigen Übersetzung den Vers rein. Und dahinter hängt dieses ausgeklügelte System, dass er euch die Bibelverse erst nach einem Tag, nach 3 Tagen, nach 7 Tagen, nach 14 Tagen, nach 26 Tagen und so weiter zur Wiederholung vorlegt, sodass diese Bibelverse bei euch tatsächlich ins Langzeitgedächtnis kommen. So, und wenn ihr jede Woche 2 Bibelverse dazu addiert und das da regelmäßig macht, baut ihr euch einfach einen Schatz auf. So, oder ihr nehmt einen komplizierten Vers. Also, wir hatten hier 2. Brief Petrus, die Verse, die ich hier nicht ausgelegt habe, die ich übersprungen habe. Ja? So wendet allen Fleiß daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit Brüderlichkeit und in der Brüderlichkeit die Liebe. Denn wenn dies alles reichlich bei euch ist, wird es euch nicht faul und unfruchtbar sein lassen in der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. So, das ist ein komplizierter Vers zum Auswendiglernen. Aber wenn ihr den auswendig lernt, versteht ihr, was dort gemeint ist. Das kaut ihr immer wieder drauf rum. Ah, warte mal, was war danach, was war davor? Geduld, Glaube, Frömmigkeit. So, schreibt euch so einen komplizierten Vers morgens auf ein Blatt Papier auf. Und versucht euch im Laufe des Tages daran zu erinnern. Ja, liest das 5-mal durch und legt das irgendwie in deine Handyhülle, in eine Federmappe, ins Portemonnaie, so wo du das mehrfach rausholst und durchliest am Tag. Und versuch abends, wenn du dann zu Hause bist, den Vers aus dem Gedächtnis aufzuschreiben und dann zu vergleichen mit dem, wie du den heute Morgen aufgeschrieben hast. So, was hast du vergessen? Welche kleinen Worte hast du vergessen? Und welchen Unterschied machen diese Worte? So, und das, was du feststellst und was ich festgestellt habe, wenn ich solche Übungen mache, ihr werdet Zusammenhänge erkennen, die ihr durch das oberflächliche Lesen niemals erkennen würdet. Punkt 11, Psalm schreiben. So, wie schon gesagt, Psalme waren und sind die Gebete und Lieder Israels. So, und im Grunde kann man einen Psalm auch beten. Wenn ihr einen Psalm nimmt, zum Beispiel Psalm 86. Ich lese jetzt nicht den ganzen Psalm durch. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Ein Gebet Davids. So, und du kannst ihn einfach Vers für Vers beten. Du kannst, so wie David sagt, Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. Und du kannst auch ein Blatt Papier nehmen und diesen Psalm in deinen eigenen Gedanken aufschreiben. Ja, das heißt, du schreibst nicht auf, Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm, sondern du schreibst auf, Herr, bitte erhöre mich. Ich bin ein kleiner und unwichtiger Mensch auf diesem Staubkorn von Erde, in deinem Riesenuniversum. Bitte schau auf mich, hör mich an. So, und so gehst du Vers für Vers durch, du liest diesen Vers und überlegst, wie würdest du das sagen, und dann schreibst du das auf. Und manchmal wird das vielleicht fast wörtlich sein, so wie Vers 3, ja, was David gebetet hat, Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Und vielleicht wird es ein ganz langer Abschnitt, in dem du sagst, ach Herr, erbarm dich über mich, ich rufe nicht täglich zu dir. An manchen Tagen gehe ich durch den Tag, ohne ein einziges Mal an dich zu denken. Bitte vergib mir. Leg diese Sehnsucht in mich, in mein Herz nach dir, damit ich in diesem Leben wirklich täglich zu dir bete. Und diese Gebete nicht eine Pflichterfüllung, sondern meine Sehnsucht sind. Und glaub mir, wenn du dieses Gebet nicht auf Knien stehend, sondern einfach am Tisch sitzend aufschreibst, ist es ein Gebet. Ein Gebet, das Gott hört und dass Gott erhört.
Anonyme Spende. Ich habe letztens ein Lied gehört und in diesem Lied haben sie gesungen, wie Jesus an dem Gotteskasten saß. Und dort ist dann eine Zeile gewesen, das habe ich noch nie so gesehen, aber in dem Moment, als ich das gehört habe, habe ich gesagt, die haben recht. Sie haben nämlich gesungen, not what you give, but what you keep, is what the king is counting. Es ist also nicht das, was du gibst, sondern das, was du behältst, was der König zählt.
So, Spendegeld und vielleicht sollte ich sagen Opfergeld. Ja, überleg dir, was du spenden willst, was du spenden kannst, wie viel Geld du zur Verfügung hast. Vielleicht hast du was gespart und du kannst entscheiden, das kaufe ich mir jetzt nicht, sondern das kaufe ich mir später und das Geld gebe ich dem Herrn. Überleg dir, wem du das Geld geben willst. Vielleicht gibt es einen Menschen, den du kennst, der in Not ist. So, vielleicht legt dir Gott aufs Herz, für eine Missionsgesellschaft zu spenden und damit einen Beitrag zu leisten, dass das Evangelium an Orte kommt, an denen es noch nie gewesen ist. Vielleicht legt dir Gott aufs Herz, für eine Hilfsorganisation zu spenden, für eine kleine, die bei euch in der Stadt irgendwo ist, die lokal irgendwie hilft, oder eine große und internationale, wie zum Beispiel Brot für die Welt. Und überleg dir, wie du spenden kannst, ohne dass der Empfänger mitkriegt, von wem das Geld gekommen ist. Und dann trenn dich von deinem Geld. Und du wirst erleben, dass Geben seliger macht als Nehmen. Und auch das ist ein Weg und ein Punkt, wie wir Gott näher kommen. Lies ein Buch am Stück. Wie gesagt, es macht Sinn, die Bibel als Fortsetzung zu lesen und immer wieder ein paar Kapitel jeden Tag und damit durch ein Buch, durch mehrere Bücher, durch das Alte Testament und durch das Neue Testament zu kommen. Aber im Grunde, und man kann die Bibel nicht kapitelweise, sondern buchweise lesen. Und das macht eigentlich auch viel mehr Sinn. Denn als die Bibel geschrieben wurde, als Paulus die Briefe geschrieben hat, wollte er nicht, dass man da jeden Tag ein Kapitel aus seinem Brief liest oder vorliest. Sondern man sollte den Brief lesen, von vorne bis hinten. Übrigens gab es keine Kapitel. 1000 Jahre lang, also 1300, im Jahr 1300 sind die Kapitel in unsere Bibeln eingefügt worden. Vorher, die 1300 Jahre, gab es überhaupt keine Kapitel, gab es nur Bücher. So, lies ein Buch. Dafür brauchst du mehr Zeit, wahrscheinlich, als 10 Minuten am Morgen oder am Abend. So, aber nimm dir einfach die halbe Stunde und dann lies einfach mal ein Propheten, das Buch Esther oder irgendein Brief von vorn nach hinten durch in eins. Und ich verspreche dir auch da, du wirst Zusammenhänge erkennen, die du sonst nicht sehen würdest. Also mir ist ein Kronleuchter aufgegangen. Ich habe einmal den ersten Korintherbrief am Stück durchgelesen. So, und ich will euch das nicht verraten. Es ist viel schöner, wenn Gott euch die Kronleuchter aufmacht. Aber ich habe da plötzlich etwas begriffen, was ich vorher nicht verstanden habe. Und auch jahrzehntelang aus diesem Brief gelesen habe und Abschnitte gelesen habe. Aber in dem Moment, an dem Tag, an dem ich von vorne bis nach hinten gelesen habe, boom, wurde mir klar, warum es in diesem Brief eigentlich geht. So, und das heißt, nimm dir einfach einen Abend, verzichte darauf, irgendwas auf YouTube oder Netflix anzuschauen und lies den Epheserbrief oder den Propheten Daniel oder das Buch Esther durch. So, nimm mal einfach eine andere Übersetzung zur Hand, nicht die, die du immer liest, sondern etwas, wo du selten draus liest. Wenn du regelmäßig irgendwie aus neueren Übersetzungen liest, Hoffnung für alle, nimm die Luther oder die Elberfelder. Wenn du regelmäßig in deiner Lutherbibel liest, nimm Hoffnung für alle. Oder irgendwie, so, da geht es nicht genau für eine Auslegung, was in dem Vers steht, sondern um das große Bild zu bekommen. So, und du wirst, und ich verspreche dir, dass das Wort Gottes, wenn du das so liest, dein Herz aufs Neue ergreift und dir lebendig und schön wird. Ich muss, glaube ich, ein bisschen Gas geben. Passt das schon? Stundengebet. Also beim Stundengebet geht es darum, in jeder Stunde des Tages wenigstens für ein paar Minuten sich zu erinnern, dass man gegenwärtig vor Gott lebt und ein kurzes Gebet an Gott zu richten. Also es gibt alte Digitaluhren, die haben immer gepiept zur vollen Stunde zweimal. Ne? So, tit-tit. So, die trägt heute fast keiner. Aber es gibt Apps für die Handys, die dich in jeder Stunde so einen leisen Ton, leise Vibration oder einen leisen Ton von sich geben, sodass du jede Stunde, und du kannst es auch einstellen, das muss nicht immer zur vollen Stunde sein, sondern das kann 6 Minuten nach der vollen Stunde immer sein. Aber du wirst einfach immer wieder im Alltag erinnert. Und wenn dieser Alarm losgeht, dann tu einfach 3 Dinge. Das erste ist, werde dir bewusst, der Herr ist hier. Egal wo du bist, du sitzt in der Schule, er sitzt neben dir. Du fährst im Bus, er sitzt dir gegenüber. Du läufst an der Straße, er läuft mit dir. Mach dir klar, er ist da. Er ist die ganze Zeit schon da gewesen und er wird die nächste Stunde auch mit dir sein. Dank ihm für das, was du gerade machst. Wenn du läufst, dank ihm, dass du laufen kannst. Wenn du in der Schule bist, dank ihm, dass du so eine gute Schulbildung für ganz umsonst haben kannst. Und dann bitte ihn für das, was du in der nächsten Stunde machen willst, dass er bei dir ist, dass er dir hilft. Auf dieser Erde gab es einige Menschen, die nicht nur jede Stunde, sondern jede Minute und jede Sekunde des Tages der Gegenwart Gottes bewusst waren und die in dieser Gegenwart gelebt haben. Menschen, die reich gesegnet waren und die zu einem ganz großen Segen für ihre Umgebung geworden sind. Und vielleicht will Gott dich dazu auch machen. Punkt 15, Unterbrechungen zulassen. Also in der Regel mögen wir keine Unterbrechungen. So, wenn wir in unserem Zimmer sitzen und ein Buch lesen oder auf WhatsApp die Stories von unseren Freunden anschauen und da kommt jemand, ja, so in meinem Fall sind das die Kinder, die irgendwas wollen, in eurem Fall sind das die Eltern, die irgendwie wollen, dass ihr Geschirr abwascht oder Müll rausbringt oder was. Keiner lässt sich gern unterbrechen. Ihr seid immer nicht glücklich darüber, dass jemand kommt und was von euch haben will. So, und wenn es jetzt nicht Autoritätspersonen sind, dann gibt es ja auch manchmal harte Worte. Ne? Da ist, und selbst wenn es Autoritätspersonen sind, sagt ihr, ja, okay, ich komme, dann klingt in diesen Worten selten Begeisterung. Also nehme ich zumindest in meinem Umfeld so wahr. Ändere das. Für einen einzigen Tag ändere das und sag, okay, jede Änderung, die kommt, da sage ich ja, gerne. Jede Unterbrechung, die kommt, da sage ich ja, gerne. Wirklich begeistert. Ja, gerne. So, weih diesen Tag dem Herrn und sag, Herr, schick mir jemand, dem ich helfen kann. Und wenn er mich bei irgendwas unterbricht, dann ist das gut. Eine sehr schöne, sehr interessante Erfahrung. So, und mach das. Stell deine Sachen, das, was dir wichtig ist, das, was du gerade machst, zurück. Lass dich unterbrechen. Und tu einen Dienst an demjenigen, der dich unterbricht. Dien ihm, so wie du dem Herrn tun wirst. Und es ist tatsächlich möglich, ungeheuchelt, mit Begeisterung, ja, gern zu sagen. Und unter verwirrten, verwunderten Blicken der Mitmenschen, ihnen Gutes zu tun, weil niemand erwartet, wenn er dich unterbricht, dass du sagst, ja, klar. Ein Wortstudium. Wir können in der Bibel, also andersrum, ich nochmal neu. Wer weiß, was eine Konkordanz ist? Einmal strecken. Okay. Die ersten Reihen, da wird schon dünn. Okay. Ja, das bringen einfach die Handy-Apps mit sich. Also eine Konkordanz ist eigentlich, da gibt es ein Wort und zu diesem Wort sind alle Bibelstellen aufgeführt, wo dieses Wort auftritt. Im Zeitalter, wo es keine Handy, also keine Online-Bibel und keine Bibel-Apps auf den Handy gab, wo man dann mit ein Wort suchen konnte, war das eigentlich das Mittel, das einzige Mittel, mit dem man dort ein Wortstudium machen konnte. Das heißt, untersuchen wollte, okay, was bedeutet dieses Wort, in welchem Zusammenhang taucht dieses Wort auf? So, an sich ist das nicht schlimm, dass ihr nicht wisst, was eine Konkordanz ist. Wichtig ist, dass ihr mit eurer Online-Bibel gut umgehen könnt. So, und das ist halt auch eine Möglichkeit, wie wir die Bibel lesen können, indem wir ein Wort nehmen, ein Wort wie zum Beispiel Gnade, ein Wort wie Liebe, ein Wort, was habe ich hier noch? Ah, mehr habe ich gar nicht, okay. Ein Wort, das euch gerade beschäftigt, euch gerade bewegt, gibt es in die Suche ein, und liest dann alle Verse, die dann auftreten. In diesem Fall, wie Liebe und Gnade, gibt es sehr viele. Das schafft ihr an einem Tag gar nicht, alles durchzulesen. Aber dann bekommt ihr den Eindruck, was das ist. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Möglichkeit, einen Überblick zu bekommen, was das Wort Gottes zu diesem Thema sagt. Wir haben häufig Begriffe, die wir mit dem, was uns der Weltgeist oder vielleicht wie unsere Kultur sie belegt hat, immer verwenden. Die Bibel verwendet die aber anders. So, und du, du bekommst so einen bunten Blumenstrauß aus Geschichten, aus Gedichten, aus Prophetien, aus den Briefen, Gedanken zu diesem einen Wort. Und ich habe festgestellt, das ist auch ein großer Segen und eine schöne Abwechslung im Bibelstudium. Der letzte Punkt, das ist schon der 17. Gebet zu zweit. So, jemand hat mal gesagt, beten lernt man nur durch Beten. So, und am besten lernst du beten, wenn du mit jemandem zusammen betest. Das heißt, such dir jemanden und am besten von deinem Geschlecht. Das heißt, die Jungs, sucht euch einen Jungen aus eurer Jugend oder einen Mann, der mitten im Leben ist oder einen älteren Bruder. Und verabredet euch mit ihm zum Beten, die Mädels genauso, mit Schwestern. Das ist ganz wichtig, weil Gebet ist eigentlich eine intime Sache. Und Intimität auf einem Gebiet fördert Intimität auf einem anderen Gebiet. So, das heißt, macht das wirklich mit jemand von deinem Geschlecht und verabredet euch zum gemeinsamen Gebet. So, und ihr könnt miteinander sprechen, erstmal erzählen, was euch bewegt. Ihr könnt für bestimmte Sachen, für bestimmte Menschen beten. Ihr könnt füreinander beten, ihr könnt für Anliegen in der Gemeinde oder im Werk Gottes im Allgemeinen beten. So, und betet einfach, betet laut, beide, betet mehrfach hintereinander. So, und am effektivsten ist das natürlich, wenn man das regelmäßig tut, ja, so. Schaut, ob das klappt, ob ihr jemand habt, mit dem so ein Vertrauensverhältnis aufbaut, dass ihr euch wenigstens einmal im Monat trifft, um dort Zeit im gemeinsamen Gebet zu verbringen. Und auch das ist ein Weg, wie wir in unserer Beziehung zu Gott, wie wir lernen zu beten. Ich habe festgestellt, ich habe mit einem Arbeitskollegen gehabt, mit dem wir uns regelmäßig getroffen und gebetet haben. Meine Gebete sind recht umfassend. Ich bete selten sehr konkret für bestimmte Sachen, sondern irgendwie so für das große Ganze. Und ich habe festgestellt, er betet sehr konkret, greift sich wirklich die Dinge aus. Und ich habe viel von ihm gelernt und er hat mir hinterher erzählt, dass er etwas von mir gelernt hat. Eine Möglichkeit für euch zu wachsen im Gebet. So, 17 Punkte. Das ist jetzt keine vollständige Liste von allen Möglichkeiten, geistlich zu wachsen. Und das ist einfach nur Beispiele und Lichtblicke. Eine Anregung. Und ich möchte euch eine Hausaufgabe mitgeben. für heute oder morgen. Morgen wird es wahrscheinlich sehr spät, keine Ahnung. Oder wenn ihr macht euch einen Merker, wenn ihr am letzten Tag hier sitzt oder wenn ihr nach Hause kommt, nehmt einen Kalender oder wenn ihr keinen Kalender habt, nehmt ein Blatt und schreibt dort die Zahlen von 1 bis 31 und bei der 1 macht ihr den Donnerstag, das ist nämlich für August und dann habt ihr den Kalender für August und überlegt euch, plant alle diese 17 Dinge für den Monat August ein und macht alles von diesem im August. Und am Ende des Monats macht ihr ein Resümee. Schaut ihr, was war gut? Was hat euch Spaß gemacht? Was hat euch geholfen? Und was war vielleicht weniger so gut? Und dann plant ihr den nächsten Monat mit mehr Dingen, die gut waren und mit weniger, die nicht gut waren. Und ihr werdet feststellen, wie herrlich und schön das Leben mit Gott ist. Und eure Liebe wird wachsen. Und eure Schuldgefühle werden in Begeisterung über Gott umgewandelt werden. Und das wünsche ich euch. Der Herr segne euch. Amen.